Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute soll es um Leben mit Behinderung gehen, um Inklusion, um das, was noch zu tun ist und das, was schon gelungen ist. Und ich möchte auch einen persönlichen Rückblick machen mit meiner Gästin, denn vor genau 10 Jahren ist etwas passiert, was es in ihr Leben in ein Davor und ein Danach geteilt hat. Ich bin total happy, dass sie da ist. Übrigens schon zum zweiten Mal. Sie war schon mal zu Gast bei Fair and Female. Und heute schauen wir, was bis jetzt passiert ist. Herzlich willkommen, Kira Grünberg.
Danke für die Einladung.
Liebe Kira, vor genau 10 Jahren hat sich dein Leben fundamental verändert. Es war der 30. Juli 2015. Du bist zu deinem Training gefahren, Stabhochsprung. Und vielleicht lass uns zum Start dort nochmal hinspüren. Was war das für ein Tag? Was sind sozusagen die stärksten Erinnerungen, die du daran hast?
Ja, wie du schon gesagt hast, also der Tag hat mein Leben in ein Davor und Danach geteilt. Also eben vor dem Unfall und nach dem Unfall, als Sportlerin vorher, dass ich ganz am Weg zur Weltspitze war als Sportlerin. Und eben danach das Leben mit einer Behinderung, mit dem Umzugehen, mit dem Schicksalsschlag und dann natürlich mit den ganzen Barrieren, was auf einmal auftauchen. Und der 30.07. ist für mich mittlerweile mein Lebenstag oder Life Day. Also ich feiere jetzt nicht groß, aber ich stoße immer gerne mit ein paar Freunden einfach in der Früh auf den Tag an, dass es mich noch gibt, dass ich so ein schönes Leben führen darf und dass ich auch sehr dankbar bin, was in den letzten 10 Jahren alles so passiert ist.
Dein Life Day, das ist natürlich etwas, was man von außen wahrscheinlich erst einmal ein bisschen erklären muss. Dass man sagt da wahrscheinlich Reframing dazu, dass man etwas, was auf den ersten Blick vielleicht dramatisch oder belastend oder verzweifelt wirken kann, dass man dem halt irgendwie eine andere Bedeutung gibt. Aber wenn du nochmal versuchst, so diese ersten Phasen, die du da durchgemacht hast, von zuerst ins Krankenhaus, dann in die Reha, dann sozusagen, es war sehr schnell klar, dass du eine Querschnittslähmung hast, aber wie schlimm ist die und was ist sozusagen möglich? Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie es dir da gegangen ist, da durchzugehen bis zu dem Reframing Life Day?
Ja, also natürlich an der Unfallstelle zuerst einmal Schock gewesen, weil ich ja gewusst habe, okay, es ist irgendwas Schlimmes passiert, das war sofort in meinem Kopf. Und als ich dann eben auch gemerkt habe, dass ich meine Hände und meine Beine nicht mehr bewegen kann, war irgendwie so das Thema Querschnittslähmung sofort im Kopf. Also es ist zwar nicht laut ausgesprochen, wohnen, aber irgendwie so war da auch ja irgendwie, wenn ich die Beine nicht mehr bewegen kann, dann muss schon was Schlimmes passiert sein. Ja, ich bin dann sofort ins Krankenhaus gekommen und da haben sie eigentlich schon gleich festgestellt, eben, dass ich eine Querschnittslähmung habe, aber man kann es halt nie genau sagen, wie stark das Rückenmark verletzt ist und man kann es eben oft 1-2 Wochen nach dem Unfall noch nicht genau sagen, wie sich das weiterentwickelt, weil einfach viel geschwollen ist nach der Operation und alles. Und ganz am Anfang ist man bei mir eigentlich davon ausgegangen oder haben die Ärzte das zumindest so mit mir besprochen, ja, dass ich nur mal meinen Kopf bewegen werde können und das war zu Beginn auch so, also ganz am Anfang die 5-6 Tage habe ich wirklich nur meinen Kopf bewegen können im Krankenhaus. Und dann habe ich die Schwellung im Rückenmark ein bisschen zurückgegangen und sozusagen Funktionen sind freigeschalten worden, meine Arme leicht von der Bettdecke heben können. Und ja, mittlerweile, oder ich würde sagen so 4-5 Wochen nach der Operation und nach dem Unfall, waren eigentlich alle Funktionen wieder freigeschalten, die ich noch habe nach der Querschnittslähmung. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach viel besser gelernt, mit ihnen umzugehen. Ja, sie gestärkt, die Funktionen, was ich noch habe. Und komme da mit dem Alltag mittlerweile ganz gut zurecht. Aber ja, es war ein langer Weg dorthin. Also ich war 7 Monate dann auf Reha. Für mich wie ein ewig langes Trainingslager gewesen, was gefühlt nie aufhören will. Ja. Aber natürlich braucht es das, dass man wieder im Alltag besser zurechtkommt. Aber auch wenn man dann heimkommt, sieht man halt einfach auch wieder die Realität. Also ich sage, in der Reha und im Krankenhaus ist man so ein bisschen wie in einer Bubble. Es ist alles so im geschützten Rahmen. Es ist alles barrierefrei. Die Menschen schauen nicht komisch, weil sie eben von Menschen mit Behinderungen umgeben sind, egal ob das jetzt Menschen, die was vielleicht beinamputiert sind oder eben im Rollstuhl sitzen. Und wenn man dann raus in die weite Welt kommt, ja, ist das Leben dann doch wieder ein bisschen anders. Und an das muss man sich dann auch nochmal neu gewöhnen.
Als Leistungssportlerin und Spitzensportlerin warst du es natürlich gewohnt, mit deinem Körper zu arbeiten. Das war möglicherweise auch ein Vorteil, weil du den gut gekannt hast, auch wenn du ihn wahrscheinlich neu kennenlernen hast müssen. Aber was du jetzt so beschreibst, auch diese Bubble in diesen Einrichtungen, die sich halt nur um dich gekümmert haben, hattest du denn überhaupt Kapazitäten, um zu sagen, ich bin jetzt gerade auch mal verzweifelt ob dieser Situation oder hast du sozusagen ganz leistungsorientiert, okay, jetzt schauen wir mal, was geht?
Also natürlich hat es auch Tage gegeben bei mir, wo ich nicht überglücklich war und positiv in die Zukunft schauen habe können. Ich glaube, das ist ganz normal, aber es hat jetzt auch nie wirklich mehrere Tage hintereinander gegeben, wo ich wirklich verzweifelt war oder nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht, sondern es waren halt Momentaufnahmen, wo irgendwas nicht geklappt hat, was ich mir vielleicht vorgenommen habe und wo ich jetzt erst gedacht habe, war irgendwie, es ist halt doch sehr anstrengendes Leben und es ist nicht so einfach, wie man sich das dann vielleicht vorstellt oder man macht Fortschritte und dann natürlich auch wieder Rückschritte. Und ja, aber zum Großen und Ganzen habe ich schon da eben mit meiner sportlichen Karriere ein bisschen profitiert, sage ich, weil ich eben gewohnt war, nicht nur körperlich an mir zu arbeiten, sondern auch mental. Also ich habe auch eine Sportpsychologin gehabt, mit dem ich viel Mentaltraining gemacht habe als Sportlerin. Und in der Reha war eigentlich nicht viel anderes. Also man hat am Körper trainiert, dass man da wieder fitter wird und aber Muskeln aufbaut, um mit den Funktionen, was man hat als querschnittsgelähmter Mensch, zurechtzukommen. Und natürlich auch mental hat man sich arbeiten müssen. Und das war vielleicht von mir schon ein großer Vorteil, dass ich es einfach gewohnt war, mich mit mir selber zu beschäftigen. Also viele, die was eben Väter, Mütter, Angestellte, Arbeitgeber waren, die was in die Reha kommen sein nach dem Unfall, die haben nicht so viel Zeit gehabt davor, sich vielleicht mit sich selber, mit ihrem Körper zu beschäftigen. Und als Sportler macht man eigentlich tagtäglich nichts anderes. Und da war die Umstellung, sag ich mal, nicht so groß, dann in der Reha eben auf den Körper und auf den Geist und das alles so viel Einfluss zu nehmen.
Ja, das klingt nach viel Resilienz. Wenn du warst damals 21 Jahre alt, jetzt 10 Jahre später, wenn du auf diese 21-jährige Kira blickst in dieser Situation, was geht dir durch den Kopf, was sozusagen diesen Entwicklungsschub überhaupt möglich gemacht hat?
Also ich bin extrem stolz. Also wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, war keine Ahnung, ob ich das heutzutage noch so gut schaffen könnte. Also ich bin ganz unbedarft irgendwie an die ganze Situation herangegangen und irgendwie ein bisschen so im Hinterkopf mit dem, ja, was soll jetzt noch Schlimmeres passieren? Also ich habe das jetzt irgendwie geschafft und komme mit dem ganz gut zurecht, habe das ja mental ganz gut von Anfang an bewältigen können. Also stehen irgendwie so gut wie alle Türen offen. Also mit dem bin ich so aus der Reha rausgegangen und ja, das macht mich stolz, dass ich da eben so nach vorne geblickt habe, so positiv von Anfang an gestimmt war. Und ja, es ist auf gar keinen Fall selbstverständlich, dass es so ist und für das bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so gut mit der neuen Situation umgehen habe können. Also mir ging vor, ich habe gar nicht selber so viel dazu beigetragen, dass es mir so gut geht. Es war einfach, ich habe ein ganz tolles Umfeld gehabt, was ich immer noch habe, die mich begleitet haben in den schweren Phasen, die was mir immer den Rücken gestärkt haben und das hat schon extrem viel ausgemacht.
Ja, es waren ja viele sofort bereit, dir Unterstützung anzubieten. Du hast von deinem persönlichen Umfeld jetzt schon geredet, aber natürlich auch Leute wie der bei der Wetten, dass Show verunglückte Samuel Koch, politische Unterstützung. Du hast da viel Aufmerksamkeit bekommen, mediale. Aber ist denn etwas auch von all dieser Hilfestellung bei dir angekommen im Sinne von, oh, das hat mir wirklich geholfen?
Ja, also ganz viel hat mir geholfen, mit verschiedenen Menschen über den Unfall und über die Tage davor und danach zu reden. Also das einfach besser zu verarbeiten. Und die Journalistinnen und Journalisten haben ganz viele verschiedene Fragen gestellt. Also man macht sich natürlich selber oder stellt sich selber Fragen, wie sowas passiert ist, wie das vorangegangen ist. Aber dann von extern nochmal Fragen gestellt zu bekommen und das nochmal von allen Perspektiven zu betrachten, hat mir extrem geholfen, mit dem Unfall besser umgehen zu können. Also das alles nur besser zu verarbeiten, das waren schon Themen, also generell, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich ein Thema habe, das ich zu bearbeiten habe, dann hilft es mir extrem, darüber zu reden. Und da einfach mit fremden Menschen darüber zu reden, da offener zu werden und leicht über den Unfall reden zu können, das hat schon extrem viel ausgemacht. Also das habe ich am Anfang unterschätzt, aber das hat so in der Entwicklung und in der Verarbeitung extrem viel gebracht.
Aber das ist interessant, weil ich glaube, du warst früher eher eine schüchterne oder eine introvertierte Person. Hat dich das auch bereichert, unter Anführungszeichen, sozusagen auch mit dem Außen einfach zu reflektieren, was ist da jetzt passiert und wie geht's mir und das mit jemandem zu challengen, sagt man vielleicht heutzutage?
Ja, schon. Also eben als Kind war ich generell sehr zurückhaltend. Der Sport hat mich selbstbewusster gemacht und eben, dass ich danach mit dem so gut umgehen habe können und das auch realisiert habe, hat mir natürlich schon, ja, vielleicht noch selbstbewusster und auch stolz gemacht.
Kira, lass uns in deine politische Karriere springen. Also nochmal zurück, 2015 ist das passiert, dann war viel Aufmerksamkeit, 2017 hast du dann nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen. Sebastian Kurz hat dich sozusagen in die ÖVP geholt und auch sehr gut platziert für die Nationalratswahl. Manche Stimmen haben gemeint, okay, der Sebastian Kurz holt sich jetzt einfach eine Frau mit Behinderung, weil das sehr gut in einen Wahlkampf und in eine politische Strategie passt vom Kurz, der halt alles immer auf Wirkung abgezielt hat. Will ich nicht bewerten, schlecht hat er es nicht gemacht in der Hinsicht, kann man wahrscheinlich sagen. Wie ist es dir mit dieser Einladung gegangen?
Also ich war anfangs natürlich überrascht als Sportlerin oder ja nicht wirklich ein politischer Mensch. Also ich war immer wählen, das auf jeden Fall, aber ich war Wechselwählerin und habe mich für Politik, ja, ich wusste, wer der Sportminister ist, Bundespräsident und Kanzler, deshalb alles zusammengebracht, aber um ehrlich zu sein, viel mehr dann Anima. Wo ich dann in der Reha war, habe ich viel mit Menschen mit Behinderung geredet, die schon länger im Rollstuhl sitzen, erzählt, was in Österreich noch nicht so barrierefrei ist, wie Inklusion noch nicht so gut vorankommt, und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil ich war schon immer mal wieder mit dem Thema Behinderung in Berührung, also auch gerade mit den Parasportlerinnen, die was im Olympiazentrum auch mit trainiert haben, oder von einer Freundin, der Papa sitzt auch im Rollstuhl. Also das Thema war jetzt mir nicht komplett fremd, aber natürlich befasst man sich mit der Thematik ganz anders, wenn man selbst betroffen ist. Also das ist ganz klar. Und damals in der Reha habe ich mir schon gedacht, wenn ich mal die Aufmerksamkeit, die ich bekomme, irgendwann einmal positiv nutzen kann, dass sich in der Sache mehr bewegt, dass Österreich barrierefreier wird, dass Inklusion wirklich gelebt wird, dann möchte ich eigentlich die Aufmerksamkeit schon nutzen. Irgendwie haben wir gedacht, bin ich das fast schuldig, den Menschen, die mir so viel Unterstützung gegeben habe, dass ich vielleicht ein bisschen was zurückgeben kann. Mhm. Und als mir dann eben der Sebastian Kurz gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, in die Politik zu gehen, weil zunächst natürlich verunsichert und überrascht, weil ich mit dem überhaupt nicht gerechnet habe. Aber dann habe ich eben an die Zeit in die Reha zurückgedacht, 2 Jahre zuvor, und habe mir gedacht, vielleicht ist das jetzt genau die Möglichkeit, wirklich was verändern zu können für Menschen mit Behinderungen. Und ja, dann habe ich den Mut gefasst und gesagt, okay, probiere das aus und schaue, wie es ist. Und ja, bin sehr froh, dass ich damals den Schritt gegangen bin.
Ja, und wie war es denn? Also wenn du jetzt zurückblickst, also nach der letzten 2024er Nationalratswahl, hattest du einen anderen Listenplatz, bist aktuell nicht im Nationalrat, aber möglicherweise tritt ja wieder irgendwer zurück oder wechselt wohin, dann vielleicht doch wieder. Aber wenn du es jetzt eine kleine Zwischenbilanz ziehst, was konntest du denn bewegen in Sachen Behindertenpolitik?
Also es sind viele große Projekte angestoßen worden, wo ich sehr stolz bin, dass ich da Teil davon sein habe dürfen. Zum Beispiel die persönliche Assistenz. In Österreich wird die unterschieden zwischen persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz und persönlicher Assistenz in allen anderen Bereichen, also hauptsächlich in der Freizeit. Die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist österreichweit geregelt. Also das ist in ganz Österreich, gibt es die gleichen Richtlinien. Und eben der persönlichen Assistenz in der Freizeit, die sind von den Bundesländern abhängig. Also die sind auch in der Hand der Bundesländer. Und da sie jedes Bundesland anders aufgestellt. Also in dem einen Bundesland kann man ab Pflegestufe 4, sage ich mal, persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, in dem anderen Bundesland ab Pflegestufe 5 oder 3. Also das ist sehr variabel und das macht einen sehr großen Unterschied für Menschen mit Behinderung, in welchem Bundesland sie leben, ob sie im Anspruch haben auf persönliche Assistenz oder auch nicht, oder wie hoch der Selbstbehalt ist. Und ja, es ist immer schwierig vom Bund aus den Ländern dann zu sagen, was richtig oder falsch ist oder wer es besser oder schlechter macht. Und deswegen ist ein Geldtopf gegründet worden, wo die Bundesländer sich Geld abholen können, wenn sie sich an die Richtlinien halten, was der Bund vorgibt, um eben dort eine Vereinheitlichung zu schaffen und damit es eben egal ist, ob man jetzt im Burgenland, in Wien oder in der Steiermark lebt und eben den gleichen Zugang zur persönlichen Assistenz hat. Und das ist eine Forderung, die was es schon seit Jahrzehnten gegeben hat, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, schon seit 30, 40 Jahren. Und dass da jetzt mal der Stein ins Rollen kommen ist, ja, war sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, ich hoffe immer nur, dass noch mehr Bundesländer an dem Projekt teilnehmen und dass eben dann die persönliche Assistenz in Österreich einheitlich geregelt ist.
Aber vielleicht nur ganz, ganz kurz zum Verständnis, diesen Topf, woraus man sich Geld nehmen kann als Bundesland, der wird verwendet, also der wird genützt. Genau. Aber nicht von allen Bundesländern.
Nicht von allen Bundesländern, leider. Also manche Bundesländer haben sich dazu entschieden, nicht an dem vereinheitlichten Projekt teilzunehmen, was natürlich sehr schade ist. Aber ja, man kann als Bund nicht wirklich den Ländern vorschreiben, was sie zu tun haben. Also es ist einfach der Föderalismusbund in Österreich, was man akzeptieren muss. Aber natürlich wäre es für uns Menschen mit Behinderung super, wenn da alle an einem Strang ziehen würden.
Ja, der Föderalismus, manche wünschen sich ja ganz, ganz dringend eine große Staatsreform, wo auch der Föderalismus einmal ein bisschen zerpflückt werden würde. Das ist aber wahrscheinlich ein Projekt über die nächsten Jahrzehnte. Aber nur falls du es auswendig weißt, wie steht denn die Steiermark und Kärnten? Wie stehen die da zu diesem Topf?
Steiermark ist, glaube ich, dabei, soweit ich weiß. Bei Kärnten bin ich mir unsicher. Aber Steiermark, glaube ich, macht nimmt am Projekt teil. An aktuellen Stand weiß ich leider nicht ganz genau.
Es werden ja gerade jetzt Sachen neu gemacht. Das Barrierefreiheitsgesetz wird erweitert. Und zwar um die Bestimmungen für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen. Und die gelten dann ab dem 28. Juni 2025. Kannst du kurz mal sagen, was das ist, was da erweitert wird und warum das gut ist?
Genau, also es müssen ab dem 28. Juni bestimmte Dienstleistungen, Produkte und öffentliche Informationen barrierefrei zugänglich sein. Das bedeutet zum Beispiel, dass nur mehr Handys hergestellt werden dürfen, die eben für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, mit einer Sehbehinderung eben auch gut zu bedienen sind. Oder zum Beispiel Ticketautomaten am Bahnhof oder bei der U-Bahn oder beim Bus, dass die erstens mal auf der Höhe für Rollstuhlfahrer sind oder für Rollstuhlfahrerinnen gut zugänglich sind, aber eben auch mit zum Beispiel, dass man sie ertasten kann mit Braille. Also es gilt immer das Zwei-Sinne-Prinzip, dass man es eben hören, sehen oder fühlen kann. Irgendwas von den drei sollten mindestens zwei Sinne eben möglich sein, damit es eben für alle Menschen mit Behinderungen zugänglich ist. Und eben das Gesetz ist eigentlich eine EU-Vorgabe, was Österreich umsetzt und mit 28. Juni jetzt in Kraft tritt.
Und würdest du sagen, nachdem du jetzt doch einige Jahre Einblick gewonnen hast in die Verfasstheit unseres Landes, sozusagen, was ist dein Fazit? Ich glaube, Österreich ist sicher ein menschenfreundliches Land, mal grundsätzlich in den Details, aber dann immer wieder doch nicht. Aber was in der Behindertenpolitik wirklich jetzt, du hast gesagt, die persönliche Assistenz ist sicher ein Meilenstein, was gelungen ist und wo die aktuellen Painpoints sind, also so Dinge, die für Inklusion in einer Gesellschaft wichtig wären, die aber nicht passiert sind und nicht angegangen werden.
Also vielleicht auch noch positiv angegangen worden ist, ist gerade was den Arbeitsbereich betrifft, was Menschen mit Behinderungen angeht. Und zwar war es früher auch so, dass Menschen mit Behinderungen relativ, also wenn sie gerade in die Sonderschule gegangen sind oder in Werkstätten arbeiten, dass sie dann relativ schnell als arbeitsunfähig eingestuft worden sind. Also dadurch fallen sie durch das ganze Raster AMS alles durch. Also sie können dann nicht irgendwelche Schulungen machen oder das AMS ist auch nicht für sie zuständig, Jobs zu suchen oder Fortbildungen zu machen, Ausbildungen. Und das haben wir immer abschaffen können, dass Arbeitsunfähigkeit unter 25 Jahren eigentlich nicht mehr attestiert werden darf und damit eben junge Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, wirklich am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dadurch halt Inklusion wirklich gelebt wird. Also wenn man sich das nicht zutraut, ist es überhaupt gar keine Frage. Man kann auch persönlich sich die Arbeitsunfähigkeit austesten lassen, aber generell kann es vom Staat nicht vorgegeben werden, dass diese Prüfung stattfindet und damit ist eben als AMS für uns Menschen mit Behinderung zuständig und eben muss uns unterstützen, um Jobs zu finden. Und das ist auch sehr, sehr positiv. Aber ich finde, gerade im Arbeitsbereich gehört noch mehr getan. Also ich glaube, das ist ein Bereich, was ja jeden Bereich hat. Also das ist, die meisten Menschen gehen gerne arbeiten, das sinnstiftende Arbeit zu haben, erfüllt dann mit Freude. Man kommt unter Menschen, man lernt neue Leute kennen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dadurch ist man halt auch mitten im Leben, mitten in der Gesellschaft. Und ja, und das ist eigentlich der Sinn von Inklusion, dass man, also natürlich verstehe ich auch, dass die Forderung Lohn statt Taschengeld in den Tageswerkstätten. Also gar keine Frage. Die Menschen arbeiten dort wirklich und bekommen sehr, sehr wenig Geld für das bezahlt. Und die Menschen darf man auf gar keinen Fall vergessen, dass die richtig entlohnt werden und auch selbst sozialversichert sind, weil sie derzeit noch bei den Eltern mitversichert sind. Das ist auf jeden Fall was ja angegangen werden muss. In naher Zukunft ist auch schon eine jahrzehntelange Forderung. Das Problem ist nur wieder eben Länderzuständigkeit, Bundzuständigkeit. Das ist einfach in Österreich immer mal wieder das Problem. Aber es gibt auf jeden Fall Lösungen für das. Also das ist gar keine Frage, dass es Lösungen geben muss. Aber das Ziel dahinter, Menschen mit Behinderung den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, finde ich noch wichtiger, dass sie einfach wirklich dort ihren Lohn verdienen und da ist dann gar keine Frage mehr, statt Lohn, statt Taschengeld, weil da bekommen sie ihren Lohn und arbeiten. Und das ist eben das, was wirklich gelebt Inklusion ist, dass Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten.
Aber da sind wir noch relativ weit weg. von diesem Ideal?
So weit würde ich nicht finden. Also es werden immer wieder neue Schritte unternommen, dass eben auch Menschen, es hat eben auch in der Zeit, wo ich noch in der Politik war, eine Initiative gegeben, dass Menschen mit einer höheren Behinderung oder mit einer stärkeren Behinderung mehr Unterstützung bekommen, damit sie eben am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Also gibt es sehr viele tolle Projekte, eben auch, dass Unternehmen aufgeklärt werden, was es bedeutet, Menschen mit Behinderung einzustellen, was für Förderungen gibt, was es für Vorteile gibt. Also da wird viel gemacht und hoffentlich auch weiterhin viel gemacht.
Ja, es gibt sicher viele Vorteile, auch für Unternehmen, Menschen mit Behinderung einzustellen. De facto passiert es aber trotzdem sehr, sehr wenig.
Also ich finde schon, dass sich in den letzten Jahren da einiges getan hat. Also, dass Menschen einfach offener geworden sind, dass sie das bedenken. Ja, also ich finde schon, dass da Fortschritte zu sehen sind. Ja. Aber natürlich immer zu wenig. Also natürlich kann es immer mehr sein. Das ist gar keine Frage, ja.
Wir haben in der kleinen Zeitung, hatten wir lange ein Projekt gemeinsam mit Lebensgroß, Nachrichten in einfacher Sprache. Das ist auch ein Teil Barrierefreiheit und das war super. Und wir haben auch eine Assistentin, sage ich jetzt mal, weil sie alles Mögliche macht, die seit, ich glaube, 40 Jahren oder so schon in der kleinen Zeitung arbeitet und die auch eine Beeinträchtigung hat. Aber das macht natürlich das Arbeiten für alle anderen irgendwie lustig, weil man immer mit einem Menschen konfrontiert ist, der ein bisschen anders ist. Und damit ist so, dass es also oft in Redaktionen so gestresst und hin und her. Und da hat man oft auch noch ein nettes Wort übrig. Also es bringt natürlich was für Unternehmensklima auch. Aber meine Erfahrung ist es nicht, dass breit sozusagen Unternehmen erkennen, dass sowas eine gute Idee sein könnte. Aber vielleicht hast du da andere Zahlen dazu.
Ebenso wie du es gesagt hast, dass du das irgendwie, dass das dann irgendwie fürs Klima oder so besser ist. Also ich finde eher, also jeder Mensch hat da Potenzial, hat seine Fähigkeiten und Talenten. Und wenn man das sieht und fördert, dann ist das ein ganz normaler Mitarbeiter. Also das ist ein Mensch mit Behinderung, ist ja nicht nur ein Unternehmen, um irgendwelche Menschen zu bespaßen oder dass es lustig oder so ist.
Nein, sondern aber es verändert sich das Miteinander-Tun. Also das von einem sehr effizienz- und damit sehr ignoranten Arbeitsstil wird es wie bei, ich weiß nicht, ob das jetzt schon on oder off record war, die Geschichte von dieser Jury-Sitzung, wo ein Mensch mit Behinderung dabei war. Es verändert das Miteinander umgehen.
Dass man einfach ein bisschen sensibler
so
ist.
So wie es, wenn Kinder dabei sind. Mhm. Oder also wenn nicht alle so über einen Kamm geschoren in eine Richtung marschieren. Das meine ich. Ja. Ich meine nicht, dass irgendjemand jemanden bespaßen soll. Macht sie übrigens auch nicht. Aber es ist einfach ein anderer Mensch mit anderen Hintergründen, mit anderen Skills, eben auch noch mit am Tisch. Ja. Das meine ich.
Ja, ich finde generell, also je diverser ein Team ist, desto besser kann es funktionieren. Jeder bringt einen anderen Blickwinkel, andere Erfahrungen mit ein ins Team. Und ich finde generell, Menschen mit Behinderung sind doch im Großen und Ganzen oft die besseren Problemlöser als Menschen ohne Behinderungen, weil wir halt immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, immer wieder mit Barrieren konfrontiert werden und uns immer wieder im Alltag eben auch Lösungen finden müssen, Lösungen einfallen müssen, wie wir mit unserer Behinderung, mit der Situation zurechtkommen und dadurch auch in vielen anderen Bereichen einfach, ja, vielleicht ein bisschen anders denken oder vielleicht um drei Ecken denken müssen, weil wir das im Alltag eben auch zu leben.
Aber würdest du dann sagen, dass Österreich ein behindertenfreundliches Land ist, was eben Unternehmen und Gesellschaft betrifft?
Ich würde schon sagen, dass Österreich barrierefrei und Inklusion, das ist uns ein großes Anliegen ist in Österreich. Also natürlich nicht jeder Person, also man kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber so im Großen und Ganzen schon, aber es ist immer Luft nach oben. Man kann immer noch mehr tun und das nur mehr verbessern und als Unternehmen nur aufmerksamer sein. Aber ich finde schon, auch wenn man jetzt oft Werbung schaut oder so, dass eben auch oft dazu dabei steht dann, wenn Jobsuche ist, eben auch für Menschen mit Behinderung oder explizit für Menschen mit Behinderungen oder eben man in Werbungen oder Fernsehsendungen einfach Menschen mit Behinderungen sieht, dass sie einfach ja hier sind, so wie alle anderen Menschen auch. Also dass man, das finde ich schon, dass mehr darüber gesprochen wird. Aber nicht immer mit dem Thema Behinderung im Vordergrund, sondern einfach, ja, der Mensch ist einfach auch dabei. So wie alle anderen auch, genau. Also jetzt nicht immer, dann sag, okay, wow, wir haben heute einen Menschen mit Behinderungen zu Gast oder so, sondern ja, wir haben heute den zu Gast und morgen wen anders und es ist ganz was Selbstverständliches.
Kira, ich möchte noch einen Blickwinkel in deine politische Zeit werfen und dann kommen wir vielleicht noch zu aktuellen Projekten und Plänen. Du hattest einen kleinen Compliance-Skandal, sage ich das jetzt mal schlagzeilentechnisch. Du hast von Opel ein Auto geschenkt bekommen im Wert von 40.000 Euro. Das war 2017 eben auch, das dir aber 2015 schon versprochen wurde. Und da warst du noch nicht politisch tätig. Trotzdem hat es ein bisschen so einen Anstrich eben so von Compliance-Verletzung gehabt. Warum lässt sich eine Politikerin eben dieses Auto schenken? Die ÖVP hat es dann sozusagen gekauft für dich oder hat das irgendwie abgelöst? Aber das kannst du vielleicht noch erzählen, wie das war und vor allem, wie du heute drauf blickst auf diesen Zusammenhang.
Also das Auto habe ich damals im Rahmen der Tag des Sports bekommen. 2015 war das damals schon. Bis es ausgeliefert worden ist, hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Ja, es ist alles medial sehr aufgeschlagen, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, weil sich einfach manche Sachen überkreuzt haben. Aber es ist rechtlich alles geklärt und ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Thema nicht mehr zu sagen.
Aber würdest du meinen, du warst damals naiv, dass du das nicht bedacht hast oder waren es einfach Umstände?
Das war einfach alles 2015 eigentlich, wo das zugesagt worden ist und auf den Auslieferungszeitraum habe ich nicht wirklich einen Einfluss gehabt und ja, deswegen ist das einfach so zustande gekommen.
Ja, rechtlich ist alles in Ordnung, hat auch damals der ehemalige Verfassungspräsident Heinz Fiedler? Glaube ich, heißt er.
Weiß ich gar nicht genau.
Na, ja. Der hat das auch nochmal erklärt, dass es sozusagen einen Zusammenhang geben muss mit politischen Entscheidungen oder Abstimmungsverhalten und dann greift Compliance. Also in dem Fall war das alles in Ordnung. Aber es hat dich natürlich medial anders auf die Bühne gebracht, als du es bis dorthin gewohnt warst, wahrscheinlich auch.
Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn, also eben, dass man mit Menschen mit Behinderungen nicht irgendwie in so einer Situation sanft umgeht, wie vielleicht mit wem anders, weil eben manche haben es nicht gut gefunden oder es ist einfach ein bisschen, ja, verwuschelt worden alles und dass man da eben auch als Mensch mit Behinderung genauso angreifbar sein kann, finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja, ist, glaube ich, eh so passiert.
Ja, Gleichberechtigung für alle in allen Bereichen.
Kira, lass uns zum Abschluss vielleicht noch dorthin kommen, wo wir heute sitzen. Wir sitzen nämlich da am Flughafen. Noch dazu, das sieht man dann vielleicht in der Kamera, im VIP-Terminal oder so heißt der, glaube ich. Also ist alles sehr, sehr fein hier. Und wir sitzen unter anderem deswegen hier, weil du heute ein Projekt präsentiert hast, gemeinsam mit iBox oder iBox.
iBox, ja.
Und das hat einen barrierefreien Grundzugang. Diese Box, die man auch auf den Fotos dann noch sehen kann. Was hat das mit Barrierefreiheit zu tun, diese iBox?
Also vielleicht zu erklären, die iBox ist ein Mistkübel oder Mülleimer. Der hat eben auch eine, man wird es dann eh immer auf dem Foto sehen, wie du es schon gesagt hast, Bildschirmfläche vorne drauf, also auf beiden Seiten. Und dadurch, dass eben jetzt das Barrierefreiheitsgesetz in Kraft tritt, sind ja viele Informationen, sollen barrierefrei zugänglich sein. Und gerade am Bahnhöfen oder Flughäfen oder an Bushaltestellen sind ja oft die Anzeigetafeln relativ weit oben angebracht. Und das ist für uns Rollstuhlfahrerinnen oft eher ein bisschen unbequem, da immer so lange rauf zu starren. Oder für manche Menschen, die was ihren Kopf vielleicht nicht so gut bewegen können, vielleicht gar nicht möglich, die anzuschauen. Und die iBox ermöglicht eben, das alles auf Augenhöhe abzulesen. Und ja, ist eine große Erleichterung für uns und ein Stück weit wieder in Richtung mehr Barrierefreiheit.
Und das ist, du hast eh schon gesagt, das hängt auch mit diesem Gesetz zusammen, über das wir vorher schon gesprochen haben. Inwieweit bist du denn in dieses Projekt involviert? Du bist Botschafterin sozusagen dafür und stellst deine mediale Aufmerksamkeit zur Verfügung, damit das eben unter die Leute kommt. Aber am Ende müssen es ja von Institutionen, muss das ja auch verwendet werden, gekauft werden, implementiert werden. Wie weit ist denn das?
Also ich unterstütze einfach das Projekt, weil ich es als sehr sinnvoll erachte. Und die iBoxen sind jetzt erst eigentlich an den Start gegangen, also mehr oder weniger so vor ein paar Tagen der Startschuss auch gewesen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn viele Institutionen, egal wer das ist, ja, sich bereit erklärt, eben auch einen Teil zur Barrierefreiheit beizutragen. Und wir werden schauen, wie sich das in Zukunft gestalten wird. Aber ich bin sehr optimistisch, dass ja die Menschen eben erkennen, dass es was Sinnvolles ist, eben in einem Mistkübel, die was eh überall rumstehen, zusätzlich eben noch das Leben für uns Menschen mit Behinderung zu erleichtern.
Dann, Kira, vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft, die wir alle nicht wissen, wie sie sich gestaltet. Deswegen ist es immer besonders spannend, sich zu überlegen, was mache ich in 5 Jahren. Aber wenn du deinen Weg bisher, also sozusagen schon auch von dem Engagement, von dem Ehrgeiz, eigentlich Spitzenklasse in deinem Sport zu sein, über diese 10 Jahre Transformation auch und deinen Platz ja trotzdem wahrscheinlich im Leben gut gefunden zu haben. Aber was reizt dich denn noch? Wo denkst du, möchtest du noch Engagement investieren? So, gibt's Herzens- oder engagierte Projekte, wo du sagst, okay, unbedingt?
Also es gibt ja immer einiges, was ich so in meinem Kopf vorhabe, muss ich sagen. Ich muss dann immer schauen, dass ich alles irgendwie das sortiere. Also ich will mich weiterhin für Menschen mit Behinderung und Barrierefreiheit einsetzen, weil mir das einfach ein ganz so großes Anliegen ist, weil ich selber weiß, wie es ist, im Rollstuhl zum Sitzen mit Barrieren konfrontiert zu sein. Und da eben ja meinen Namen zu nützen, mache ich ganz, ganz gern einfach, dass da wieder was vorangeht. Weiterhin mag ich ja ganz gern meine Motivationsvorträge weiterführen, die ich für verschiedene Unternehmen halt, einfach über meine Geschichte zu erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Und jetzt eben Ausarbeitung ist auch, sind Vorträge zum Thema Barrierefreiheit, damit eben Unternehmen noch mehr sensibilisiert werden, Menschen mit Behinderung vielleicht auch einzustellen oder eben auch die Kunden zu erkennen, dass Menschen mit Behinderung eben auch sehr gute Kunden sein können, dass man die Kunden einfach da ein bisschen mehr im Blick hat und ja, weiterhin viel die Welt bereisen. Also ich war früher als Sportlerin immer viel unterwegs auf der ganzen Welt und habe in meinen letzten Jahren gesehen, dass es auch im Rollstuhl sehr viel machbar ist und ja, da einfach offen zu sein und ja, auch auf meinen Körper weiterhin zu achten, also dass da alles gesund und fit bleibt und ich hoffe, dass ich auch, ja in 10 Jahren immer noch sagen kann, dass ich ja immer noch positiv durchs Leben gehe.
Mhm. Wenn du so viel die Welt bereist, fällt mir jetzt so noch ein, gibt es denn so ein Best Practice für Menschen mit Behinderung, Barrierefreiheit, was du schon kennengelernt hast, jetzt als Land sozusagen, wo du unterwegs warst?
Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, da wo baulich mehr barrierefrei ist, wie jetzt zum Beispiel Amerika, ist es dann aber oft so, dass die Menschen nicht so offen sind, vielleicht, wenn jetzt eine Barriere ist, dann zu helfen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Ländern, ich war letztes Jahr in Peru, wo halt vieles baulich überhaupt nicht barrierefrei ist, aber es wird dann oft machbar gemacht. Und das finde ich irgendwie auch schön. Also die Kombination finde ich halt so toll, weil die ganze Welt wird nie barrierefrei sein. Es geht einfach nicht. Also wir haben Berge und alles Mögliche in Österreich und eben manche Gebäude sind einfach so alt, da ist es ja gar nicht möglich, irgendwas umzubauen. Aber dass dann einfach auch die Hilfsbereitschaft da ist und sagt, okay, wie können wir das Problem lösen? Kann man vielleicht doch irgendwie vorübergehende Rampe irgendwo hinstellen oder so? Und das würde ich irgendwie schön finden, wenn die Kombination ist, mehr barrierefrei zu bauen natürlich, aber auch, wenn es nicht möglich ist, dass Menschen einfach sagen, okay, passt, dann packen wir mit an und schauen vielleicht, dass wir eine andere Lösung für den Augenblick finden.
Aber das ist interessant. Das würde mich jetzt noch ganz kurz interessieren. Das Thema Mitgefühl, Mitleid, was ja Menschen mit Behinderung immer total eigentlich ablehnen. Und wir haben gerade über die Opel-Geschichte geredet, dass man natürlich gleich behandelt werden möchte. Aber wenn du jetzt erzählst, dass es schon schön auch ist, wenn dir Menschen helfen, wenn es halt nicht so barrierefrei ist, wie erlebst du das? Also wie erlebst du das zum Beispiel in Österreich? Also bist du dann eher genervt, wenn dir jemand helfen möchte oder denkst du, okay, das ist jetzt, gerade kann ich selber nicht machen, also bin ich froh drüber?
Also genervt eigentlich gar nie. Also ich finde es immer sehr nett, wenn Menschen Hilfe anbieten und dann kann ich selber entscheiden, ob ich die Hilfe annehmen möchte oder nicht. Und wenn man halt sagt, naja, danke, ich brauche keine Hilfe, dann ist es halt immer fein, wenn die Menschen das einfach so akzeptieren und dann nicht nur ein zweites oder drittes Mal nachfragen, weil als Mensch mit Behinderung kann man selber entscheiden, ob man die Hilfe braucht oder nicht. Aber das ist immer, also ich finde das immer sehr nett. Das ist ja als gleich, wenn man jetzt irgendwie eine ältere Dame oder Elternherren mit schweren Einkaufstaschen sieht, dann ist die Person oft auch froh, wenn man einfach fragt, hey, kann ich was helfen, kann ich es vielleicht bis zum Auto tragen oder bis zur Bushaltestelle. Also ich glaube, das ist einfach ein Leben miteinander, wo einfach auf die geschaut wird, die was hin und wieder einfach eine Unterstützung brauchen und eben mal nachfragen, einfach kann ich was helfen und wenn die Person dann sagt ja oder nein, das einfach auch so zu akzeptieren.
Ja, ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp, weil viele Menschen wissen vielleicht oft gar nicht, wie sie umgehen können oder wie sie jetzt Hilfsbedürftigkeit überhaupt einordnen sollen. Ist das jetzt schon... Ja. Soll ich schon was tun oder soll ich schon was sagen?
Bevor man was tut, bitte nachfragen. Also das ist immer so die Regel. Nicht einfach so den Rollstuhl durch die Gegend schieben, weil man sieht hinten auch nicht, wer hinter einem steht. Einfach nachfragen, kann ich was helfen oder wie kann ich unterstützen? Und dann einfach genau einfach mit der Person reden.
Ja. Liebe Kira, vielen herzlichen Dank für deine Gedanken. Auch danke nochmal, dass wir diese Rückschau haben halten können. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei all dem, was du noch vorhast.
Vielen, vielen Dank.
Und bei euch sage ich auch lieben Dank fürs Dabeisein. Ich verlinke natürlich auch Kira Teil 1 von vor, ich glaube, es war 2 oder 3 Jahre schon her. Es ist schon länger her. Damals meine Kollegin Claire gemacht. Auch noch in den Shownotes und natürlich alles zum Projekt mit der iBox. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.